Ja, guten Tag, Nico. Ich hoffe, es geht dir gut.
Moin Viktor, mir geht's bestens und selbst.
Ja, sehr schön. Ja, mir auch. Ich bin ein bisschen kaputt von der Woche. Aber wir haben ja erst vor einer Woche unsere erste Folge aufgenommen, wo wir so ein bisschen ja, von uns erzählt haben und auch, was wir jetzt hier so vorhaben mit dem Podcast. Und uns war ja im Vorfeld relativ schnell klar, dass wir auch auf jeden Fall einmal das Thema ansprechen wollen: Digitization, Digitalisierung und digitale Transformation. Also wir wollen heute einmal diese drei Begriffe voneinander abgrenzen, wir wollen sie definieren und uns ist dabei ganz wichtig, es geht dazu um unsere Auffassung, wie wir sie quasi einfach für uns selber auch definieren, auch was so die Erfahrung einfach bei uns in den letzten Jahren einfach sind, wie wir damit umgegangen sind, was ist auch so ein bisschen, was sind die Merkmale der einzelnen ja, Steps oder der einzelnen Begriffe oder Zeiträume oder wie man es auch immer nennen möchte. Und deswegen solltet ihr eine andere Auffassung haben oder wie auch immer. Meldet euch gerne bei uns, ihr könnt es gerne uns auch auf LinkedIn anschreiben. Ich glaube, Nico, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine zentrale Mailadresse, ne? Die brauchen
Das
wir
ist
auch noch.
vermutlich gar nicht schlecht. Ich meine, an die Massen an Mails, die jetzt hier reinkommen.
Genau. Genau. Also würde mich freuen, wenn das irgendwann mal so wäre, aber schauen wir mal.
Genau.
Und genau darum soll es halt eigentlich gehen. Und ich muss auch eigentlich relativ zu Beginn sagen, dass. Das soll jetzt auch nicht irgendwie anmaßend sein oder mahnend irgendwie an alle, die das jetzt falsch verwenden. Mir ging es selber auch so. Also ich muss sagen, ich habe auch diese drei Begriffe gerade in meiner Anfangszeit sehr stark durcheinander geworfen. Ich weiß nicht, Nico, wie war es bei dir?
Die Sache ist, ich habe es tatsächlich am Anfang erstmal nur gelebt und
Ja.
habe die Begrifflichkeiten eigentlich gar nicht so. Also, ich habe mich da jetzt nicht drauf angehangen, weil ich das ja bei mir in der Kanzlei einfach so gemacht habe, ohne dass ich mich mit irgendjemandem absprechen musste. So, und dann habe ich es halt einfach gemacht. Habe mich aber nie drauf, okay, was ist das eigentlich für eine Sache, die ich jetzt gerade mache? Ja.
Genau, okay. Es war bei mir ganz genauso. Also es kam erst die Praxis und dann hat man immer so viel über diese Themenbereiche gelesen und alles hat sich immer so total, ich will nicht sagen, so übelst so, ich will, wie soll man das sagen, so High-Level angehört. So total, boah, alles, das liest
Ist
sich
halt eher
alles so
natürlich
krass.
für uns, ne? Es
Ja,
ist eher
genau.
natürlich, dass wir halt so digitale Workflows
Genau.
leben und etablieren
Genau,
und
ja.
das ist dann halt für uns der normale Status quo.
Und viele verpacken das halt immer in so richtig große Wörter, sage ich mal,
Ja.
wo du so denkst, okay, das ist ja voll abgespaced und das ist ja voll Wahnsinn. Ach, ne, da komme ich ja nie hin. Und dann, wenn du mit den Personen mal direkt sprichst, die irgendwelche Marketingartikel verfassen oder irgendwelche Fachtexte, dann merkst du, ja, die kochen ja auch alle nur mit Wasser. Und das ist halt auch immer wieder dieser Dreiklang: Digitization, Digitalisierung und digitale Transformation. Ich würde mal sagen, wir steigen einfach mal direkt rein. So, der erste Begriff, Digitization, was ist das? Das ist eigentlich so dieser klassische Begriff, glaube ich, den wir auch sehr stark momentan in der Steuerberatungsbranche sehen. Also
Ja,
so
denke ich
aus
schon.
meiner Perspektive her, ne? So, das ist dieser Prozess des Umwandels von analogen Informationen in ein digitales Format. Das heißt,
Genau.
Scannen von Belegen. Das ist eigentlich so, aktuell wird das in der Branche sehr viel gehandhabt, ne? Und das ist
Wobei,
so
da muss man
diese.
natürlich auch sagen, dass es in letzter Zeit schon deutlich mehr geworden ist. Also, sagen wir mal, vor 3 Jahren war halt, ich sag mal so Scannerbox oder sowas, war halt noch deutlich mehr im Gespräch. Aber heute leben die Leute ja auch quasi immer weiter, ne? Also klar, man hat natürlich auch auf LinkedIn so eine riesen Bubble oder so. Und die Steuerberater oder die Steuerberatungskanzleien, die halt eher noch dieses Digitization leben oder halt gerade noch am Einführen sind, die sind ja halt auch nicht so aktiv auf sozialen Medien und sowas alles. Die zeigen es halt auch nicht raus, weil was willst du halt auch zeigen, ne?
Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Digitization hat auch nochmal also durch diese Corona-Pandemie, weil alle, die dann in irgendeiner Art und Weise analog gearbeitet haben oder Informationen analog übermittelt haben, sprich im klassischen Pendelordner, die waren dann einfach gezwungen durch dieses Remote Work und Co., dass sie entweder selbst digitalisieren in diesem Fall, also sie erstellen ein Digitalisat, ne, also einfach eine Scan-Datei und verschicken die diese dann. Oder dass der Steuerberater an sich, da kann ich mich an den ein oder anderen Protagonisten erinnern, der da so seine Scanstraßen gezeigt hat in Social Media, Mensch, wir sind bereit, wir kriegen das alles hin so. Da konnten quasi in einer Schleuse konnten dann die Mandanten diese Pendelordner übergeben und die wurden dann relativ schnell durchgescannt, damit dann halt einfach das Personal im Homeoffice dann auch wirklich alle Informationen und Co. Zur Verfügung hat, damit sie dann zum Beispiel die Buchhaltung oder wie auch immer alles erstellen können. So, deswegen, das ist, glaube ich, jetzt, da ist die Branche angekommen, ne? Also glaube ich, das machen ja, eigentlich...
Corona war ein riesen Weckruf. Also genau. die großen Profiteure waren halt vor allem die Leute, die halt schon digital gearbeitet haben. Also die wirklich halt digitale Workflows schon drin hatten. Natürlich gab es auch noch die Leute, die dann halt quasi mit ihrem Auto zu ihren Sachbearbeitern gefahren sind und dann halt die Aktenordner quasi vorbeigebracht haben, damit die halt gebucht werden können. Ich will nicht ausschließen, dass es auch das heute noch gibt. Ja. Aber ich glaube, Corona war da halt schon ein riesen Hebel für.
Ja.
Einfach mal wach zu rütteln.
Genau. Also das denke ich halt auch. Und ich sag mal so, zum Jahreswechsel wird es, glaube ich, so den nächsten Boost geben. Aber da werden wir bestimmt auch nochmal separat sprechen, und zwar Punkt E-Rechnung. Aber ich finde, darum soll es jetzt heute erstmal nicht gehen. Das wäre ein bisschen zu tief.
Ja, das ist auf jeden Fall ein eigenes Thema wert. Also E-Rechnung ist so ein Riesenthema. Da müssen wir schon eine eigene Folge würdigen.
Genau. Und dann haben wir, finde ich, eigentlich schon dieses Thema Digitization relativ schnell abgefrühstückt jetzt. Also quasi dieser klassische Digitalisierungsvorgang. Und jetzt kommen wir halt, und das ist so vielleicht ein bisschen das Paradoxe, jetzt kommen wir zur Digitalisierung. So. Und da hatte ich mir jetzt notiert im Vorfeld für dieses Gespräch als die Definition einfach nur die Nutzung digitaler Technologien, um Geschäftsprozesse zu verbessern. Also ERP-Systeme, Faktura-Systeme, CRM, DMS-Systeme. Also ich baue mir quasi meine Systemlandschaft auf, ne? So, und ich meine, Nico, ich glaube, da kennst du dich sehr, sehr gut aus, ne? Also du bist ja dafür bekannt, dass du individuelle Microservices baust für Mandanten oder auch für Kanzleien, also für beide Seiten, ne? Und da hast du ja einen sehr guten Einblick darüber, okay, was gibt es überhaupt an Systemen bei den Mandanten?
Ja, das fängt ja von irgendwelchen Sales-Funnels an, wie irgendwie so Pipedrive oder so, wo halt die Sales-Leute ihre Sachen machen, und dann geht es ja auch weiter quasi zwingend in irgendein Rechnungsschreibungssystem. Die müssen auch miteinander kommunizieren. Das geht natürlich schon ein bisschen weiter als Digitalisierung schon weiter hinaus. Aber das ist halt auch, okay, wir nutzen digitale Prozesse, um irgendwelche Sachen zu machen. Klar, man könnte natürlich auch irgendwo, ich schreibe auf eine Liste, das ist diesen Sales-Lead habe ich gewonnen, und den gebe ich dann weiter halt an die nächste Person, und diese nächste Person schreibt dann zum Beispiel die Rechnung. Ist doch halt viel einfacher, wenn man das in ein System reinschreibt und dann einfach nachher auf den Knopf drückt und sagt, Rechnung erstellen, weil alle Informationen halt an einer Stelle sind, und das ist halt der Vorteil des digitalisierten Arbeitens, dass du halt quasi eine Datenquelle hast, und von dieser Datenquelle aus kannst du halt viele Sachen machen.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch so das Hauptmerkmal dieser Stufe, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, bei der Digitalisierung, dass du wirklich Daten im Unternehmen generierst.
Ja.
So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im ERP-System arbeite, ich habe sofort Kundendaten, ich lege eine Rechnung an, ich habe Fakturadaten, ich habe Artikeldaten drin, ich habe auch schon gleich buchhaltungsrelevante Daten drin, ich habe steuerrelevante Daten drin, und dann geht es eigentlich, denke ich mal, sehr stark, also geht einfach darum so ein bisschen, ne, ich nutze Software für mich, und ich habe, oder wenn ich mit Mandanten auch spreche, erkläre ich immer so ein bisschen, Software ist eigentlich nichts anderes als ein standardisierter Prozess. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Software ermöglicht dir einfach nur bestimmte Prozesse standardisiert ablaufen zu lassen, ne? Und das bringt halt einfach sehr viele große Vorteile mit sich. Und was ich auch in der Vergangenheit bemerkt habe, Nico, das finde ich mega spannend, ob du es auch so siehst, aber ganz oft haben Unternehmen eine Software als Strategie betrachtet. So, also wir wollen jetzt digitalisieren, ja, wir holen uns jetzt Software XY. So, und jetzt wird alles besser. So, ne? So, dann kam das Prozess. Also, ja.
Ich sehe das halt oftmals als Marketing-Gelaber.
Ja.
Weil genau die Leute, die sagen, ja, wir holen uns jetzt die Software und dann ist alles fein. Mhm. Ganz ehrlich, die Software, die da verkauft wurde, die haben guten Sales-Mitarbeiter oder gutes Marketing. Klar, natürlich kann es auch funktionieren, aber eine Software zu holen und da sind alle meine Probleme quasi behoben, nee. Also das funktioniert in den seltensten Fällen. Klar, es gibt halt so irgendwelche Individualsachen, die auf dich zugeschnitten sind, aber klar, wenn es auf dich zugeschnitten ist, dann soll es auch funktionieren. Mhm. Wenn es aber eine Standardsoftware ist, die besonders die sehr viel können, da musst du halt Zeit dran checken. Zum Beispiel HubSpot ist ein Riesenteil. Kannst ganz, 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 ganz viel mitmachen. Aber die Einarbeitung ist halt enorm. Oder SAP, klar. SAP ist ein Riesenteil, das wird halt auf dich zugeschnitten. Und deswegen ist das auch so unglaublich teuer.
Man spricht jetzt ja auch davon, möchtest du halt einfach eine breite Software haben, die sehr viele Funktionsbereiche abdeckt in verschiedensten Bereichen? Oder möchtest du eine spezialisierte, eine tiefe Software haben, also willst du Breite oder Tiefe, ne? Die dann sehr spezialisiert auf einen bestimmten Aufgaben- oder Prozessbereich einfach liegt, ne? Und
genau.
Also ich bin da halt auch bei dir. Also im Vertrieb, das bemerke ich ganz oft immer mit in den Gesprächen im Software, also mit Softwareunternehmen, dass der Vertrieb meistens sehr, sehr stark ist, was das Marketing angeht, was auch die, ja, die Beschreibung von gewissen Funktionalitäten angeht. Und wenn du aber dann dich ein bisschen auskennst, weißt du, ah, das lasse ich mir lieber doch nochmal zeigen. Und dann merkst du, ist doch nicht alles so gut. Und vor allen Dingen auch der Punkt, ja, haben wir noch nicht diese Funktion, aber kommt dann. So, kommt in 2 Monaten. So, und dann weißt du, also wir beide wissen ja selber.
2 Jahre.
Ja, genau. Also wir beide wissen ja selbst, wie Softwareentwicklung läuft. Und da sind die Prioritäten, ist alles so ein dynamisches Umfeld, dass man da, also ich persönlich gebe so bei Software, die ich konzipiere und Co., immer keine Zeitangaben raus, was neue Features angeht, weil ich habe zwar meine Roadmap, aber ich weiß halt einfach, die Praxis ist da meistens doch anders und da möchte ich einfach nicht irreführen und nur den Kunden dann gewinnen, weil was bringt mir dann ein Kunde, wenn er nicht happy ist mit mir und vor allen Dingen mit der Software? Ein Kunde soll ja wirklich zufrieden dann auch sein mit der Software und ich möchte halt auch einfach nichts bewerben, was ich dann zu dem aktuellen Zeitpunkt auch gar nicht liefern kann. Ne? Und deswegen, das fand ich immer ganz spannend. Aber ich glaube, Nico, auch da macht es Sinn, wenn wir nochmal über das Thema Softwareauswahl oder wie finde ich eigentlich die richtige Software für mich und mein Unternehmen, wenn wir da vielleicht nochmal eine eigene Folge machen, weil, also ich habe da so viel zu erzählen aus den ganzen Erfahrungen, jetzt schon mittlerweile knapp 12 Jahre, was einem da so begegnet ist. Und ich glaube auch für dich oder aus deiner Perspektive mega spannend, weil du ja auch Softwareentwickler bist. Und das finde ich dann auch nochmal eine richtig spannende Perspektive, wenn wir da dann nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ne?
Ja, nee, ja. Das wird gut.
Genau. Ja. So, das heißt...
Der Vorteil bei der Digitalisierung ist ja vor allem, wir haben keine redundanten Daten.
Ja.
Das ist,
im Idealfall haben wir keine, im Idealfall.
Genau, im Idealfall haben wir eine Single Source of Truth,
genau.
Wo quasi alles rausgeht. Im Endeffekt, nehmen wir es jetzt einfach mal als Beispiel, was im Endeffekt jeder kennt, Date auf Arbeitsplatz. Mhm. Wenn wir da jetzt mal die ZMSD reingehen, so. Von dieser ZMSD, also von diesen zentralen Stammdaten, geht alles weg.
Ja.
Also das ist im Endeffekt der Kern und von dort aus gehen alle Arme irgendwo rein. So, es ist in jedem System sind im Endeffekt die zentralen Stammdaten mit drin. Und wenn man das nicht hätte, quasi diese Verknüpfung, dann müsste man quasi an jedes System quasi Berater- und Mandantennummer wieder eintragen. So, jeder denkt sich so, ja, ist ja schwachsinnig. Hm. Aber genau so funktionieren halt analoge Workflows.
Ja, genau. Also ich finde das beste Beispiel auch, Nico, sind eigentlich Rechnungsschreibungsprogramme. Also wenn wir das jetzt mal vergleichen mit, ich schreibe jetzt meine Rechnung mit einem, wie nennt man das jetzt so schön allgemein, mit einem Schreibprogramm oder nennen wir es einfach beim Namen Word, ja, so, das große Word. Ich muss ja immer wieder die Stammdaten eingeben. So, und jetzt sage ich nicht, dass jemand was mit VBA noch reingehauen hat, ja, sondern wirklich einfach nur, ich habe mein Blanko-Format und haue jetzt einfach immer wieder die Stammdaten rein und dann füge ich die Artikel hinzu, ist ein maximal händischer Prozess. Und was dann so eine Fakturierungssoftware eigentlich macht, ist, ein Fakturierungssystem arbeitet mit Stammdaten. Also ich habe meine Stammdaten für den Kunden, aber ich habe auch vielleicht meine Artikelstammdaten. Ne? Und dann wird die Erfassung sehr, sehr schnell. Also ich selber auch schreibe, wenn ich irgendwelche Artikel schreibe oder wie auch immer und ich erhalte keine Gutschrift, dann schreibe ich meine Rechnungen auch mit einer Fakturierungssoftware. Und ja, die kostet ein bisschen Geld im Monat, aber weil es mir halt einfach zu lästig wäre, das mit Word zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte halt alles schön strukturiert und so wie du auch schon meintest, zentralisiert an einem Ort haben für mich, damit ich einfach weiß, das ist halt der Ort, wo alles liegt. Ich muss nichts anderes suchen, es geht nichts verloren und habe dann weniger Kopfschmerzen.
Ja, und vor allem, also ganz ehrlich, wer keine Fakturierungssoftware nutzt, weil er sagt, die kostet mir zu viel Geld, also sorry, dann sollte man halt echt sein Unternehmen zumachen, weil so eine Software, die kostet halt zwischen 10 und 20 Euro.
Mittlerweile,
und die Anbieter am Markt, die unterbieten sich halt die ganze Zeit. Dann sagen die ja hier 50% fürs erste Jahr und hier kriegst du 70%. Die unterbieten sich halt jedes Mal, um die Kunden zu bekommen. Und dann zahlst du halt für ein Jahr irgendwie, keine Ahnung, pro Monat 6 Euro. Hm. So, also selbst im normalen Beitrag bist du halt bei unter 20 Euro im Normalfall. So, und wer sagt halt 20 Euro, nee, dafür schreibe ich halt doch lieber meine Rechnung per Word. Okay, das kannst du machen, wenn du nur eine Rechnung im Monat hast. Und sonst nichts anderes, okay, das sage ich, okay, kann man irgendwo noch verargumentieren. Ja. Aber auch da haben wir dann halt die Sache mit den E-Rechnungen, ne?
Genau. Was ich ganz spannend finde, bei der Rechnungsschreibung, die Firma Cevdesk, das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung oder ähnliches, die haben ja tatsächlich so ein Blanko-Rechnungsformular auf deren Homepage. Dann kannst du die dort quasi mit der Schreibmaschine, also diese Schreibmaschinenlogik, ja, du gibst alle Daten ein und dann wird daraus wenn ich mich jetzt recht entsinne, eine PDF generiert. Ich benutze.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Können wir ja mit in die Shownotes vielleicht mal packen, in die Beschreibung. Okay. Weil ich fand das mega cool, weil wenn du Mandanten hast, die jetzt genau dieser Fall, ja, sagen, ah, Software brauche ich jetzt nicht. Wir holen uns eh bald eine neue Software und so, ich brauche was für 2 Monate und ja, ich schreibe eigentlich nur so 4 Rechnungen. Und bevor du denen irgend so eine Word bastelst, ich schicke denen immer den Link. Sage ich halt, hier, nutzt das bitte einmal. Und dann haben die so eine kleine Schreibmaschinenvorlage quasi.
Okay. Ich glaube, ich habe das ganz zu Anfang meiner Selbstständigkeit, da habe ich ganz unregelmäßig irgendwelche Rechnungen geschrieben. Da habe ich, glaube ich, Online-Rechnung. Also ich habe irgendwie bei Google eingeschrieben, Online-Rechnung. Und dann habe ich einfach gesagt, hier, Rechnungsnummer 1 und dann einfach Betrag und quasi als PDF exportieren. Das ist halt auch ganz, ganz witzlos. Ja. Aber klar, du musst halt auch nicht mit quasi irgendwie übertreiben.
Ja.
Aber wenn du dann halt auch quasi für dich selber irgendwie Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung und dann irgendwie Zahlungen matchen. Also ganz ehrlich, da sind die Softwareanbieter mittlerweile halt schon echt gut.
Ja.
Also das funktioniert echt gut. Aber ich würde sagen, jetzt einfach Software-Thema, wollten wir ein inneres Thema machen, deswegen
genau.
Gehen wir gleich mal weiter. Sind wir ja bei der digitalen Transformation. Das ist ja im Endeffekt quasi dieser komplette Wandel, ne? Also da gehört ja nicht nur der Datensatz dazu, sondern halt auch quasi auch die Unternehmenskultur, ne? Wie wird's gelebt?
Also,
wie hast du denn da so die Erfahrung, Victor?
Ja, also es ist genau so, wie du sagst, ne? Es geht da so um diesen umfassenden Wandel in der Kultur, wie auch allgemein das Geschäftsmodell auch betreffend, ne? Also ich glaube, ein Begriff fasst es immer sehr gut zusammen, das ist diese Data-Driven Company. Also dieses datengetriebene Unternehmen, das heißt, ich treffe Entscheidungen auf Daten, ne? Ich mache Daten für mich nutzbar, ich gewinne Erkenntnisse aus Daten und das sind halt Unternehmen, die halt schon lange bei der Digitalisierung angekommen sind, weil die einfach diese Kultur haben, ich sag mal so Software first, ja, alles was wir machen ist irgendwie bitte Software basiert oder mittels Software. Und dann ist sowas wie, ich meine auch da, wo du halt ganz stark bist, das Thema Automatisierung, das ist halt deren Credo. Das ist nichts mit, brauchen wir das oder nee, sondern die haben keinen anderen Ansatz, als wir wollen automatisiert, das muss alles automatisiert ablaufen. Ne? Und da merke ich halt so gerade, befinden sich gar nicht so viele Unternehmen gerade in diesem Bereich. Das sind eigentlich so eher die wenigsten, muss ich sagen, so im deutschen Mittelstand. Und weil sehr viele noch im Bereich der Digitalisierung sind und sich halt sehr stark mit sich selbst beschäftigen, okay, welches Software-Setup brauche ich halt eigentlich? Und auch eines der größten Schmerzpunkte, und ich glaube, darüber wirst du auch gleich viel erzählen können, ist halt das Thema, wie kommunizieren Systeme miteinander? Habe ich eine API? Mache ich das über Dateischnittstellen? Also, oder dann habe ich keine Schnittstelle, wie löse ich das? Mache ich das dann mit RPA, also mit so Software-Robotern, ne? Und das ist so ein riesiges Thema, diese digitale Transformation. Und deswegen ist Transformation auch eigentlich immer mit Ungewissheit verbunden. Du weißt nicht, ob das, was du da tun wirst in vielen Punkten, ob das auch überhaupt erfolgreich sein wird, ne? Und
nee, du musst dich halt immer rantasten, ne? Das genau. Ist ja quasi diesen Lifecycle, quasi einfach, okay, wo ist das Problem? Wie können wir es lösen? Wir setzen es ein, funktioniert's? Wenn es funktioniert, optimieren wir es. Und dann, es geht ja im Endeffekt immer weiter so.
Genau, und auch das Thema Kultur. Also ich habe tatsächlich in den letzten Jahren mir sehr viele Gedanken über das Thema Unternehmenskultur gemacht. Und weil ich so ein bisschen, für mich ist eigentlich Kultur, habe ich früher sehr stark vernachlässigt. Da habe ich auch in der Vergangenheit sehr viele Fehler gemacht, muss ich sagen, weil man dann vielleicht ein wenig zu stark nach vorne geprescht ist, weil man sagt, Mensch, ich habe es hier verstanden, los Leute, lasst jetzt zusammen durchziehen, ja. Aber jeder Mensch hat ein anderes Tempo, jeder Mensch lebt von uns tatsächlich auch in einer anderen Realität, hat andere Berührungsängste, eine andere Affinität und so ein ganzes Unternehmen in diesen Change-Prozess zu führen, das ist so eine Mammutaufgabe, das ist so eine riesige, schwierige Aufgabe und da ist eigentlich Führung das A und O. Also die Führung muss mit gutem Beispiel vorangehen.
Definitiv.
Und ohne das wird es halt nicht gehen. Und der, ich glaube, wie hieß er denn, der Konstantin Buschmann, glaube ich, heißt er. Das ist der CEO von Brabus. Der hat mal Folgendes gesagt, was ich so treffend fand. Und zwar hat er Kultur definiert. Was ist denn Kultur? Also im Unternehmenskontext. Und er hat gesagt, Kultur ist quasi die Mehrzahl von Persönlichkeit. Und das fand ich, war...
Ist gut auf den Punkt
so gebracht, ein genialer, wirklich, es ist so ein genialer Satz und ja, es ist wirklich so. Also man sagt ja ganz oft in der Führung, dass der Vorgesetzte erschafft ja quasi Spiegelbilder von sich selber. Ne? Also er gibt ja so ein bisschen diese Kultur vor, dann für sein Team oder wie auch immer. Und das kannst ja immer, kannst du so auch von der Makro- in die Mikroperspektive gehen. Und ich glaube, was halt viele Unternehmen noch verstehen müssen, dass Führung einfach heutzutage sehr stark emotionalisiert ist. Also man muss halt einfach, es reicht nicht mehr nur fachlich kompetent zu sein, du musst halt auch sehr viel auf der Gefühlsebene agieren können mit den Mitarbeitenden heutzutage. Und das ist halt auch wichtig, dass beobachte ich in meinem Berufsalltag halt auch sehr, sehr stark. Und man muss halt einfach diese Akzeptanz schaffen im Unternehmen, dass diese Veränderungen, dass nicht alle Veränderungen vielleicht wirklich sinnvoll sind und auch nicht alle Veränderungen sind jetzt wirklich, okay, sinnvoll sind sie schon, aber sie führen nicht unbedingt gleich zu einem Mehrwert, sondern es geht darum, so ein höheres Ziel zu erreichen, was halt in längerer Zukunft liegt, ja, oder in weiterer Zukunft. Und da gehören Fehlschläge mittendrin auch mal dazu. Das ist einfach so.
Hm? Ich sag mal so, wenn du keine Fehlschläge hast, dann hast du es halt auch echt nicht probiert.
Genau. Also,
du wirst niemals irgendwie viele Sachen erreichen, wenn du es nicht erst versuchst und du musst halt auf die Nase fliegen. Also wer keine Fehler macht, das funktioniert nicht.
Genau.
Oder du hast halt einfach viel zu viel Zeit reingesteckt. Also wenn du halt Sachen 1000 Mal überdenkst, damit du halt ja keinen Fehler machst, klar, gewisse Sachen, jetzt Ärzte oder sowas, solltest du halt im besten Fall keine Fehler machen, wenn du irgendjemanden operierst.
Ja.
Dann solltest du halt nicht, ja, ich probiere mal kurz. Mhm. Klar, ist natürlich immer so ein bisschen Auslegungssache. Aber du wirst halt nie alles auf Anhieb schaffen, sofort. Und da ist halt einfach nur Iteration. So, vor allem in der Softwareentwicklung sagst du einfach iterieren. So, erste Iteration haben wir das, nächste Iteration wird einfach drauf aufgebaut, nächste Iteration, so, und immer weiter. Und wie du schon gesagt hast, wir haben ein höheres Ziel. Ja. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir uns halt einfach laufend verbessern.
Genau.
Und das muss halt irgendwie hinbekommen werden. Und da ist halt auch diese Führungspersönlichkeiten. Nicht jeder, der zum Beispiel fachlich Ahnung hat, sollte auch eine Führungsperson sein. Weil viele Leute haben halt auch zum Beispiel gar keine Empathie. So, ich will nicht wissen, wie viele zum Beispiel irgendwelche Leute mit einem Doktortitel, die unfassbar Ahnung fachlich haben, aber haben halt null Empathie gegenüber anderen Leuten und sollten deswegen keine Führungspersönlichkeiten haben. Deswegen, Fachlichkeit sagt nichts über Führungspersönlichkeit aus.
Genau, also bin ich voll bei dir. Das ist tatsächlich so, dass ich sag mal so, dass eine sehr starke Perspektive nicht einhergeht mit einer sehr guten und zeitgemäßen, vor allen Dingen zeitgemäßen Führung.
Ja.
Und das ist, finde ich, ein sehr spannendes Thema. Vielleicht auch dazu machen wir nochmal einen eigenen Podcast, weil ich würde da gerne mal jemanden einladen, der sich so richtig auf Führung auch spezialisiert hat, dann mal darüber so ein bisschen fachsimpeln. Fände ich halt mega, mega spannend. Ja. Und bei der digitalen Transformation, Nico, da haben wir beide tatsächlich ja was gemeinsam. Das ist so der Bereich, da macht es uns beiden erst so richtig Spaß. Ne? Also, ich bewege mich tatsächlich so noch so ein bisschen in diesen Bereichen Digitalisierung und Transformation. Also das Thema, ich berate zu Software sehr stark im steuerlichen Kontext, im Bereich und auch Finanzbuchhaltung, ist für mich halt der steuerliche Kontext einfach. Darüber lässt sich sicherlich streiten mit dem einen oder anderen, aber das ist halt für mich einfach so. Und dann dieses Thema Transformation, das Unternehmen hat schon sehr viele Daten vorliegen an den verschiedensten Endpunkten oder Quellen und jetzt müssen diese Daten in irgendeiner Art und Weise zusammenführen, müssen sie halt miteinander vermengen und die müssen dann halt in ein Zielsystem oder wie wir es auch nennen wollen. Und da sind wir ja sehr, sehr stark unterwegs und wir hatten es auch schon in der letzten Folge ja gesagt, ich arbeite da sehr viel mit Datentools, also die datenbankbasiert sind. So, und du hast da einfach einen sehr großen Vorteil, du kannst nämlich entwickeln. Das heißt, du brauchst diese Datenbanktools gar nicht, sondern du baust dir das einfach alles selber.
Ja, also ich arbeite halt mehr direkt auf der Datenbank. Ne? Also ich brauche jetzt keine irgendwie visuellen Komponenten oder sowas, sondern schreibe halt einfach SQL und erstelle halt dadurch halt im Endeffekt die Abfragen, die ich dann halt brauche. Und kann halt diese Daten halt weiternehmen, um daraus weitere Auswertungen oder Tools oder halt Buchungssätze zu erstellen.
Und vielleicht, um das mal ein bisschen plastischer zu machen, hast du vielleicht mal ein Beispiel, wovon du berichten könntest, wo du so sagst, okay, also was jetzt halt greifbar ist, was vielleicht auch nicht zu umfangreich ist, wo man aber wirklich mal sagen kann, okay, das waren so die einzelnen Datentöpfe, das war das Ziel und das habe ich jetzt so und so erreicht in der Kürze, weil ich finde, das hört sich immer alles so sehr abgespaced an, aber wir wollen das eigentlich sehr nahbar erklären, ne? Und vielleicht auch mal so ein Beispiel liefern.
Im Endeffekt sind es dann eher die kleineren Beispiele. Sagen wir einfach, du hast irgendein Rechnungsausgangstool und sagen wir ein Shopsystem.
Ja.
So, das ist glaube ich, für jeden greifbar. Und du verkaufst dann im Endeffekt die Daten, du verkaufst einfach die Sachen und hast Datenströme. Und sagen wir, du hast Shopify, ich meine, das ist, glaube ich, das Größte.
Ja.
Und da verkaufst du deine Sachen und hast zum Beispiel Klarna angebunden, du hast PayPal angebunden, du hast Shopify Payments angebunden. Und das eine ist die Umsatzverbuchung. So, das funktioniert bei manchen mehr, also besser und einfacher und bei manchen weniger einfach. Zum Beispiel ein reiner E-Commercer, der verschickt oder der zum Beispiel nur in Deutschland verschickt, ist halt extrem einfach zu buchen. So, die Schwierigkeit vor allem in der Buchhaltung liegt dann halt vor allem darin, diese ganzen Zahlungs- und Datenströme miteinander zu verknüpfen. So, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben 10.000 Transaktionen, das ist jetzt für einen E-Commerce halt echt nicht viel,
genau.
Buchen das einfach debitorisch, ganz klassisch, Sammeldebitor und dann kommen halt die einzelnen Buchungen. So, dann haben wir einmal die Bankbuchung, dann haben wir PayPal, dann haben wir Shopify Payments, die dann halt irgendwie alle 7, 14 Tage auszahlen. Und dann ist halt die Frage, okay, wie kriege ich es hin, dass ich diese Zahlungseingänge und den entsprechenden Gebühren, die halt vielleicht da drin liegen, irgendwie halt mit diesen Debitoren verknüpfe. Und da gibt es auch viele Tools noch auf dem Markt. Aber es soll halt in, zum Beispiel sagen wir jetzt einfach mal Datev, weil ich bin halt in Datev aufgewachsen, nicht so, dass wir einfach diesen Debitor ausgleichen und da halt entsprechend diese Zahlung hinpacken und dass wir das möglichst automatisiert machen wollen. Weil wir gehen natürlich nicht dabei und sagen, wir haben eine Bankbuchung von Shopify Payments, dann gehe ich jetzt irgendwo in Shopify Payments rein und suche mir halt eine Liste, okay, da sind 200 Transaktionen und dann mache ich halt Überbuchung aufteilen, diese Bankbuchung, 200 Transaktionen, die suche ich dann einzeln weg.
Viel Spaß. So,
das machen wir hoffentlich bitte nicht,
ja.
Sondern da gibt es dann halt auch Tools, womit man halt das in Einzeltransaktionen runterbrechen kann und das wird dann entsprechend gegen diesen Debitor gebucht und die Gebühren werden automatisch umgebucht. PayPal ist halt nochmal ein anderer Fall, weil es quasi eine wie der Bank ist, aber da buchen wir dann auch mal Bank an Debitor und dann halt entsprechend die Gebühren. Und es geht ja einfach im Endeffekt darum, in der Buchhaltung die tatsächlichen Zahlungsströme zu zeigen. Und genau das ist im Endeffekt die große Krux an der Sache, dass du halt wirklich ganz, ganz viele Sachen hast. Du kannst auch verschiedene Shopsysteme haben und verschiedene Zahlungsströme. Und das in der Buchhaltung alles so zusammenzumanschen, dass es ein sauberes Bild ergibt. Das ist halt wirklich die Schwierigkeit.
Ja, also du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Und zwar, dass wir das hoffentlich bitte nicht alles per Hand machen. Und das ist halt das Schöne, wenn wir uns in dieser Datenwelt begeben. Wenn ich einen Standard... Wir hatten ja schon im Vorfeld gesagt, eine Software ist an sich nichts anderes als ein standardisierter Prozess. So.
Ja.
Und wenn ich den Prozess kenne oder beziehungsweise den Prozess für mich beurteilt habe, bin ich in der Lage, die Datenqualität zu beurteilen, der Daten, die aus diesem System kommen. Weil ich verstehe, wie sie zustande kommen und ich habe am besten dann noch irgendeine Datensatzbeschreibung, damit ich auch verstehe, was befindet sich in den Feldern. Als Beispiel, stellt euch mal vor, da steht jetzt einfach nur drin Artikel 2 und ich weiß jetzt, 2 ist eine Lieferung, alles klar, muss ich halt anders behandeln, als wenn es jetzt eine Dienstleistung wäre. Als Beispiel jetzt, ja?
So.
Das muss ich halt irgendwo verstehen, das muss ich halt irgendwo kennen. Und wenn ich dann das alles kombiniere, bin ich in der Lage, massenweise diese Daten zu verarbeiten und zum Beispiel Kontierungen ranzuflanschen. Ne? Zu sagen,
genau.
Okay, ich bin jetzt in der Lage, 20.000 PayPal-Buchungen massenweise zu kontieren, was ich davor alles behandle, wo ich nicht fertig werde. Also wo ich einfach nicht fertig werde und wo auch der Mensch irgendwann umkippt, weil der sagt, das ist so eine repetitive, stupide Arbeit, dass da Fehler passieren, das ist quasi schon vorprogrammiert. Ne?
Ja, es macht ja auch keinen Spaß. Ne?
Genau.
Und vor allem in dem heutigen Thema mit Fachkräftemangel. So, du willst ja auch nicht deinen Mitarbeiter da irgendwie 2 Tage vorsetzen und der bucht einfach nur stupide PayPal-Konto runter. So, genau. Und der sagt dann auch, tschüss, ich bin mal woanders.
Ja, und dann vor allen Dingen noch, Nico, auch unser Lieblingsthema, das Thema KI. In solchen Fällen, wo alles so regelbasiert ist, Leute, bitte nutzt keine KI. Das ist totale bitte Ressourcenverschwendung, nicht. Dass man da eine KI nutzt, sondern man ist mit einem regelbasierten System einfach im Regelbereich deutlich besser unterwegs. Und da kann ich vielleicht auch mal einen Fall erzählen, den ich betreut habe. Und zwar, es war halt ein Softwareunternehmen und die haben über PayPal so Abo-Zahlungen halt quasi abgewickelt, ne? Und das war erstmal ein Auslandsfall, dann, wie gesagt, wurden die gekauft, wurde es ein Inlandsfall und da hatten wir auch im Monat 10.000 bis 20.000 PayPal-Kontoumsätze und wir hatten kein Soll-System, also wir hatten jetzt keine Faktura oder ähnliches, ja, sondern wir haben nur die Abo-Funktion von PayPal wurde genutzt und so, dann kam der Fall zu uns, was hat der Vorberater gemacht? Der hat einfach nur den Saldo des PayPal-Kontos als Umsatz gebucht, aber das PayPal halt brutto und dann eine Service-Fee einbehält pro Transaktion, ja. Ja, das war dann also Saldierungsverbot halt und naja, da kam der Fall zu mir, ich habe den angesehen und dann habe ich mich halt sehr tief in den PayPal-Datensatz eingearbeitet, in die Rohdaten, habe alles soweit nachvollzogen und habe dann halt, ich sag mal so eine, also ich nenne es jetzt mal so Text Engine, das ist nichts anderes halt, ich habe für mich so eine Standardkontierung erstellt, dann mit dem Datenbanktool umgesetzt und dann waren wir halt in der Lage, massenweise relativ schnell diese Kontoumsätze zu kontieren. Ja, und das, also das hätte niemand per Hand mit also hinbekommen, ne? Und man braucht dafür natürlich auch ein bisschen Erfahrung, weil bei Daten gibt es auch so ein bisschen was Tückisches, gerade so habe ich ein US-Format, also sowohl im Datum oder als auch bei den Zahlen, ne? Das ist auch wieder so ein Thema. Aber wenn man das alles beherrscht, dann kann man das halt relativ gut umsetzen und kleine Side-Fact, also ich habe tatsächlich alles in Einzeltransaktionen eingebucht in Dativ, weil ich da einfach so ein bisschen präventiv unterwegs sein wollte bezüglich der Recherchierbarkeit, ja. Und weil ich einfach kein Sollsystem habe, ja. Also ich darf ja nach der Abgabenordnung, darf ich ja auch Massen, also darf ich auch in Summen buchen, wenn ich meine Einzeldaten vorlegen kann, ja. Das geht ja, ich muss ja nicht einzeln verbuchen, ich darf auch Summen verbuchen, sofern halt retrograd progressiv alles prüfbar bleibt. Und habe ich da aber dagegen entschieden, weil ich wollte das alles auf Einzeltransaktionsbasis machen. Und dann wurden halt aus 10.000 bis 15.000 PayPal-Bewegungen halt das Doppelte, weil PayPal hat nämlich in einer Zeile einmal meinen Bruttoumsatz und einmal dann meine Transaction-Fee für die jeweilige Transaktion. Das sind halt zwei Buchungen. Und war halt ein mega spannender Fall. Das ist einfach so die Herausforderung, die man dann quasi hat, wenn man halt mit sehr digital agierenden Mandanten einfach tätig ist, ne?
Ja. Ich mache das zum Beispiel bei PayPal immer so, dass ich einfach die Gebühren immer quasi in einer Summe erst buche. Und quasi eben nicht, dass man halt quasi verdoppelte Sachen hat, weil es bringt ja nichts. Und zum Beispiel PayPal sehe ich auch als Bank und bei einer Bank würde ich zum Beispiel auch nicht sagen, okay, ich mache das in Summen, weil, sagen wir mal, wenn du ein Hasper oder sowas hast, dann buchst du das auch nicht irgendwie in Summen.
Genau, also.
Aber hattet ihr bei diesem Abo-Fall, habt ihr da irgendwie so Abgrenzungssystematik?
Genau, die haben dann gehabt? Auch noch.
Also war das jetzt irgendwie über so ein.
Genau, das haben wir auch gemacht, so? Das konntest du anhand der Höhe der Beträge, also der quasi der der Bruttoumsätze konntest du das halt sehen, weil es gab halt Regeln in Bezug auf die Höhe des Beitrags, ne? Und die haben wir dann quasi genutzt, um dann halt zu differenzieren, okay, haben wir jetzt eine monatliche Subscription im Quartal oder eine jährliche? Und dann konntest du halt dementsprechend dann noch weitere Routinen fahren, dass du das dann halt auch alles mit Parap und Co. dann abgrenzt, ne? Das ging auch alles. Aber war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch echt viel Arbeit, sich da einzuarbeiten. Das ist nicht mal eben so. Aber das Wissen hast du jetzt halt immer mitgenommen bei PayPal, weil da wird sich halt, was die Systematik angeht, nicht mehr viel ändern. Ja, also so vielleicht mal die Felder ändern sich ein bisschen, aber die Systematik bleibt die gleiche. Und ja, halt auch wieder mega viel gelernt. Und das fand ich halt sehr gut, weil ich auch dadurch den Kollegen vor Ort, also bei uns im Haus, einfach zeigen konnte, okay, schaut mal, so können wir diese Themen einfach angehen.
Ja. Ich erinnere mich auch noch, dass quasi den ersten Fall, den ich quasi damals und noch in meinen VBA-Zeiten hatte, wo wir halt so Kurse hatten. Da hat der Mandant hat so Kurse verkauft und das war dann halt hier 3 Monate, 5 Monate, 6 Monate, halt auch irgendwie dann 3 Monate in der Zukunft. Und dann haben wir halt diese ganzen Themen, schwebende Geschäfte, erhaltene Anzahlungen, passive Abgrenzung. Das hatten wir alles und da war es halt vorher so, okay, wie machen wir das? Machen wir das irgendwie zum Ende des Monats, dass wir gucken, okay, was wurde halt schon gezahlt und buchen das manuell um? Oder machen wir das nur zum Jahresabschluss? Und das war auch eine Riesenarbeit, quasi sich da reinzufuchsen, okay, wie buchen wir das jetzt, dass das halt automatisch laufen kann. Und da habe ich auch richtig viel
Ja,
gelernt bei.
und ich glaube, das ist auch etwas, was das ganze Thema auszeichnet, ne? Das heißt nicht, dass wir alles können. Also ganz im Gegenteil. Also ich lerne wirklich von Fall zu Fall immer wieder was Neues. Ne? Und weil.
Es gibt halt immer wieder Überschneidungen, die man halt quasi das Wissen, was man quasi aus
Genau.
vorigen Projekten mitnehmen konnte, das kann man halt immer wieder
Genau.
anwenden. Deswegen muss man halt dann nicht über die 100% neu lernen, sondern halt sagen wir mal 70%. Und es wird halt sukzessive einfach weniger. Ne? Das ist halt einfach die
Genau,
Erfahrung.
weil jedes System ist anders, jede Datenbank dahinter sieht anders aus, ne? Jedes System funktioniert halt auch, wie gesagt, anders und deswegen dementsprechend muss man sich da immer wieder einarbeiten und das ist halt so ein bisschen, ich glaube tatsächlich, aber darüber können wir auch nochmal separat sprechen, weil das ist, glaube ich, so das, was die Finanzbuchhaltung, das ist halt die Finanzbuchhaltung von heute und morgen. So in diesem digitalen Umfeld, also in dem Umfeld der digitalen Transformation, wo wir nur über Datensätze sprechen und jetzt auch, wie gesagt, die E-Rechnung, die kommen wird, da reden wir um reine Datensätze. Wer da doch noch mit einem Belegbild ankommt, das wird schwierig. Also da muss man halt wirklich ganz neue Fähigkeiten erwerben und auch neue Kompetenzen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass bei vielen Steuerberatenden, dass das Thema einfach ist, dass die Buchhaltung sei so etwas, ich will jetzt nicht sagen niedere Arbeit, aber sie ist nicht so hoch angesehen wie zum Beispiel so eine große steuerliche Beratung, ne? So. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mal allgemein in die Branche schaust, wie viele Leute findest du, die eine Steuererklärung ausfüllen können, aber wie viele Leute findest du, die das umsetzen können? Da ist die Anzahl deutlich geringer. Weil du brauchst
Ja,
halt
auf jeden
einfach
Fall.
ganz andere Kompetenzen und Fähigkeiten in der digitalen Buchhaltung. Und wenn wir dann noch den Spagat ziehen zur digitalen Betriebsprüfung, also, das wird halt etwas, das sind einfach die Themen der Zukunft, deswegen werden diese Themen deutlich anspruchsvoller werden. Und ich bin deswegen auch der Meinung, dass das ganze Thema Finanzbuchhaltung, gerade auch im steuerlichen Kontext, deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient und vor allen Dingen auch deutlich mehr Wertschätzung für die Mitarbeitenden, weil die Personen, die in der Lage sind, sowas zu bearbeiten oder die auch bereit sind, sowas zu lernen, die sollte man auf jeden Fall immer fördern, weil das sind einfach die Personen, die dir in
Ja.
Zukunft genau diese großen Problemfälle lösen können.
Ja. Ja, das war ja bei mir damals in der Kanzlei auch so, dass ich da halt extreme freie Handhabe bekommen habe. Also denen war es halt wichtig, es wird gemacht, weil irgendwie konnte es irgendwie auch kein anderer machen. Und dann habe ich halt einfach diese ganzen Themen, halt diese ganzen Automatisierungsthemen, die habe ich ja einfach gemacht, weil mir die Freiheit gegeben wurde. So, ich wurde halt nicht komplett mit Arbeit zugeballert, sondern ich konnte halt immer mehr quasi Zeit rein investieren, umso mehr man automatisieren konnte. Und das war jetzt quasi diese indirekte Förderung. Und da halt einfach die Leute, wo man merkt in der Kanzlei, es gibt ja immer die ein, zwei, drei digital affinen Leute, die man in der Kanzlei hat. So, und wenn man da halt sagt, okay, ich gebe dir die Zeit, dich mehr in diese ganzen Themen einzuarbeiten, ich bin der Meinung, da kriegt man einen riesen, riesen Return on Investment.
Ich weiß auch, ich war vor 3 Jahren auf dem New Gen Festival, von dem, ich glaube, Daniel Terverge heißt er. Sorry, falls ich jetzt den Namen falsch ausgesprochen habe. Aber ich glaube, die meisten wissen, wen ich meine. Und da kam quasi so am Abend, also an der Abendveranstaltung, also nachdem die Vorträge und so waren, ich hatte da einen Vortrag gehalten mit Kollegen quasi von mir jetzt, Kollegen, sag ich mal, aus der Branche halt, aber es war der Pauliese und der Hendrik war das von der Develop. Da haben wir halt auch darüber gesprochen, so dieses Thema der Steuerberater als Digitalisierungsberater. Darüber hatten wir quasi so einen kleinen Impulsvortrag gemacht. Und da kam einer von mir, der den Fight-Kurs macht. Und der kam abends zu mir und meinte, Mensch, Victor, du, ich habe eine Frage. Wie fange ich denn eigentlich am besten an diese Themen ranzugehen? Und er hat mich da echt ein bisschen kalt erwischt, weil ich habe darüber noch nie nachgedacht. Also so wirklich so, wenn jetzt so ein Steuerfachangestellter zu mir kommt, sagst du, so, Victor, ich würde das alles lernen, wie fange ich denn am besten an? Und dann bin ich so in die Retrospektive gegangen, wie ich das so in den letzten Jahren gemacht habe. Und Nico, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war halt immer Interesse. Es war A, Interesse, B, Fehler machen und C, der Austausch mit anderen.
Das ist halt der Unterschied zu, ich würde sagen, schon relativ vielen in der Branche, dass wir beide setzen uns auch einfach nach der Arbeit hin und denken ganz, ganz viel durch, machen noch ganz viel nebenbei. Ich habe da damals auch einfach mich dann vor den Fernseher gesetzt, habe irgendeinen Udemy-Kurs.
Ja, der Klassiker hat jeder von uns mal reingezogen. Gemacht,
ja, genau.
Ja, ich glaube, der Dozent, der diesen Kurs bereitstellt, der hat sich, glaube ich, schon eine sehr gute Nase verdient. Ja, ja.
Ja, gibt ja unendlich genau. Viele Udemy Python Basic Kurses. Das ist ganz, ganz viel. Aber das ist halt einfach Interesse. Ja. Ne? Und das ist halt einfach immer dieses, immer sich verbessern wollen. Und das ist einfach dieses, also Informatik kannst du auch nicht machen ohne Interesse. Und auch Digitalisierung. Und das ist auch die Sache im reinen Steuerrecht, finde ich, oder hat für mich damals was deutlich schwerer, zu sagen, okay, ich lese mir jetzt nicht aus Interesse irgendwelche Rechtsgrundlagen durch. Das war bei mir nicht der Fall, sondern halt eher wirklich dieses ganze Automatisierungsthema.
Ja. Bin ich bei dir? Ich weiß doch, dass ich im Lohnbereich, als ich früher noch Lohn gemacht habe, ich habe mich immer geärgert, weil ich dachte, boah, das steht doch immer nirgendwo. Woher sollte ich wissen, dass das jetzt falsch war? So, bis ich einfach gemerkt habe, ja, im Lohn wirst du halt einfach nur durch Fehler gut. Es halt, tut halt weh und ist auch manchmal eine blöde Situation, ne? Aber so funktioniert das Ganze halt. Und ich glaube, das ist halt diese IT-Affinität, von denen immer alle sprechen. Ich weiß doch nicht, ob das so ein Generationenthema ist bei uns, dass wir sagen, Mensch, wir haben einfach diese Affinität. Also es ist auf jeden Fall kein Altersthema, muss ich sagen. Also ich habe in den Jahren bemerkt, dass ich hatte teilweise in den Kanzleien bei Umstellungen ältere User, ne, die besser waren als die jüngeren. Deutlich besser. Die haben das verinnerlicht, die haben sich damit beschäftigt und waren dann die Besseren. Deswegen ist mir das immer ganz wichtig zu betonen, dass dieses ganze Thema Digitalisierung oder digitale Transformation hat nichts mit dem Alter zu tun für mich, wer darin jetzt gut ist oder wer das annimmt und wer das auch akzeptiert und da mitgeht, sondern es ist einfach ein höchst individuelles Thema, was halt mit der Affinität einhergeht. Und deswegen, ich hoffe, wir haben das jetzt mit der Kultur relativ gut rübergebracht. Aber Kultur ist halt eigentlich das A und O. Das muss im Unternehmen stimmen. Und jeder muss halt einfach in der Lage sein, seine, ich will jetzt nicht sagen Ängste, aber seine Bedenken zu äußern, dass er trotzdem ernst genommen wird und dass man versucht, alle abzuholen. Wobei ich aber auch sagen muss, die Realität ist ganz häufig so, man kann nicht alle dazu, ich sag's mal, überspitzt bekehren, sondern die wollen, gehen mit, werden auch den Mehrwert halt sehen. Und die halt nicht, die, ja, entweder bleiben sie oder gehen sie. Und es gibt halt für alles seine Zielgruppe, ne? Oder also es gibt auch für Mandanten, die sagen, ich will alles noch im Papier haben. Alles gut. Das gilt auch nicht, finde ich, zu werten. Ich mag das auch nicht so ganz, was man auch manchmal sieht oder liest bei Social Media, so dieses Papierbashing. Nico, wir können ja mal eine Folge machen für Papier, weil ich habe in meinem Alltag ganz bewusst manche Dinge noch in Papier. Ganz, ganz bewusst. Ja.
Was denn?
Ja, das sage ich dir dann in der Folge. Ich habe ganz...
Okay,
aber jetzt der schöne Cliffhanger. Da war ich jetzt aber der Cliffhanger. Nee, ich habe ganz bestimmte Dinge ganz bewusst in Papier, weil sie einfach einen gewissen Effekt haben. Und deswegen finde ich halt dieses Gebäsche, was halt manchmal so passiert auf den Social Medias der Welt, bin ich einfach kein Fan von. Das ist mir zu stumpf von der Diskussion. Viel zu stumpf. Ja. Aber vielleicht reden wir dann da nochmal an einer anderen Stelle rum. Ja, ich glaube, Nico, ich finde, wir haben jetzt die drei Begriffe eigentlich sehr gut ausgeführt. Digitale Transformation ist ein bisschen weiter oder größer, weil es einfach ein riesiges Gebiet ist. Haben wir noch...
Ja, das wird ja sich als Thema bei uns durchschlängeln. Also alles, was wir hier bereden, das ist ja alles in diesem Dachthema digitale Transformation. So, also im Endeffekt ist ja der ganze Podcast irgendwo innerhalb
dieses Themas. Wir werden quasi nicht fertig werden, sagst du?
Wir werden nicht fertig werden, nein. Aber ist auch nicht verkehrt. Ich meine, genug zu tun gibt's.
Unfortunately, yes. Ne? Ja, tatsächlich. Es ist tatsächlich so. Und ich glaube, wir haben jetzt knapp 45 Minuten gesprochen. Ich glaube, das soll es jetzt auch sein, Nico. Vielen Dank erstmal für den Austausch. Hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich mal gespannt, worüber wir dann nächste Woche sprechen werden. Und wie gesagt, die Folge zum Papier, die wird kommen. Alles klar. Dann mach's gut, Nico.
Jo, mach's gut. Ciao.